Jetzt kriegen wir es halt einfach hin auf Mausklick.
Heute sprechen wir mit Leon Rudert, AI-Specialist von Snox, darüber, wie AI Snox im Arbeitsalltag aktiv unterstützt.
Was wir gemacht haben, ist im Prinzip,
wie man den perfekten Prompt für LinkedIn-Beiträge aufsetzt.
Und das ist vielleicht auch ein AI-Hack, was für jeden Prompt, für jedes Thema gilt.
Und last but not least erklärt Leon, welche Tipps er für die Nutzung von AI im Arbeitsalltag hat.
Wie werde ich ein besser Prompt-Engineer jetzt in 5 Minuten?
Ey, ich finde einen Satz.
Was war der erste Prompt, den du geschrieben hast?
Boah, jetzt kommt direkt so eine Frage. Was war der erste Prompt? Ich glaube, wenn wir das Probearbeiten mit reinnehmen, dann habe ich direkt nach dem Code, du hast ja gesagt, also ich sollte ja diese Ads prompten, also es war ja meine Probeaufgabe, war, dass ich Ads mit GPT prompten muss und dafür habe ich dann ein Skript. Und da habe ich das UI, hatte ich gar keinen Plan, wie ich es machen soll. Da habe ich einfach direkt gefragt, so ja, wie macht man da UI? Ich glaube, das war mein erster Prompt.
Also bedeutet das, dass du quasi dich gar nicht bei uns beworben hast, weil du so ein ChatGPT-Lover warst, sondern du hast AI, die Mathematik, sage ich mal, dahinter und die Wissenschaft so geliebt und dann erst, als du dich bei uns beworben hast, hast du mit ChatGPT angefangen?
Ey, ich glaube, die Story kann man eigentlich mal erzählen, die ist eigentlich richtig geil. Also ich komme ja eigentlich so eher so akademische Welt und habe da an der Hochschule Mannheim ja studiert und habe dann da eigentlich eher so akademisch und ich habe dann irgendwann so gemerkt, habe dann so mal angefangen, Startup nebenbei zu machen. Das hat nicht funktioniert, long story short.
Du hast ein Startup gemacht?
Ja, eine Idee gehabt für ein Labeling-Tool für Punktwolkendaten. Das war auch super mathematisch, hatten wir so ein paar coole Functions gemacht. Und dann haben wir aber gemerkt, dass ein Startup, was mit Google kooperiert, da mit 300 Desk dran ist und so. Und dann haben wir halt gesagt, so, nee, lassen wir mal und so. Aber da habe ich halt so gemerkt, okay, ich will irgendwas machen, was Impact hat. Und deswegen war für mich dann irgendwann klar, so die Entscheidung, okay, akademische Welt, nee, und dann halt beworben und deswegen die Story auch so geil, dass eigentlich meine Mom mir die Stelle bei euch gezeigt hat, das war so wild eigentlich.
Wie ist es dazu gekommen? Du hast dich beworben nach deinem Studium dann an verschiedenen Stellen?
Ja, und deine Mom ganz normal, also halt eigentlich geguckt, so ja, irgendwo, wo kann man Impact haben, wo kann man irgendwas Geiles machen und meine Mom, wie sie halt ist, ah, der Bub bewirbt sich, ich will irgendwie unterstützen und sind wir ehrlich, Grüße gehen raus an meine Mama. Ja, du wusstest halt nicht, was ich genau mache und so. Und es war halt 90% war halt Crap, was kam. Und aber die eine Stelle war es dann halt. Und dann habe ich halt gesehen so, ey, voll geil. Ich kannte euch, weil ein Kumpel von mir hat auch in E-Commerce-Startups und oder uns. Und dann habe ich gesehen so, okay, ey, ich schaue mir das mal an. Und die Stelle war ja auch so definiert, so voll broad, ChatGPT-Specialist, irgendwas. Und ich so, okay, kenne ich, gucke ich mir mal an. Ja, und dann sind wir spazieren gegangen, haben direkt eigentlich geklickt. Und dann habe ich so gedacht, boah, hier geht's ab. Und ja, deswegen, die Frage war ja, so eigentlich war ich gar nicht so ChatGPT-Lover, sondern so Classic AI eigentlich, aber ich habe halt gesehen, hier gibt es Impact, hier kann man mega viel mit AI machen und deswegen bin ich dann hier, bin ich gejoint, der Snox Family.
Crazy. Aus unserer Perspektive, der ganze ChatGPT-Hype war da und dann in den ersten Tagen und Wochen war ich gar nicht so obsessed damit. Ich habe gedacht, ey, jetzt warte ich erstmal, noch andere Themen auf dem Tisch gehabt. Und dann habe ich mal ein paar Sachen ausprobiert. Und es war kurz vor der OMR letztes Jahr. Und habe gedacht, bei mir kann ganz intuitiv, okay, das Ding ist sehr gut mit Texten. Was texten wir im Unternehmen relativ viel? Und was bringt uns wirklich Umsatz? Und dann kamen so Listings sofort in meinem Kopf. Also so auf Marktplätzen müsst ihr euch vorstellen. Denn Amazon-Titel oder wenn ihr auf einem Amazon-Listing seid, verschiedene Bullet Points. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schaue ich doch einfach mal, wie gut. Ich war ja kein Prompt-Engineer, also Prompt ist ja das, was man eingibt, die Befehle quasi an der AI. Habe ich gedacht, jetzt probiere ich es einfach mal aus, wenn ich ganz plakativ sage, hey, schreib mir einen Amazon-Titel, maximal so viel Zeichen, die 3 Keywords drin und habe geguckt, wie gut es war. Und es war crazy gut. Und es war noch GPT 3.5, also es gibt ja verschiedene Formen von ChatGPT. 3.5 würde ich sagen, ist das kostenlose, das Standardmodell inzwischen und 4 bzw. Turbo inzwischen ist das Premium-Modell und schon das Standardmodell war so gut, dass ich gesagt habe, okay, krass. Und dann habe ich mal einen Abend sämtliche verschiedene Sachen ausprobiert. Auch E-Mail-Texte zu schreiben, Nachrichten bei uns in den allgemeinen Channel. Wie gut kann er das? Und dann bin ich nach diesem Abend, war für mich der Punkt so klar, okay, krass, das funktioniert wirklich. Das ist jetzt nicht nur ein Hype wie irgendwie eine Social-Media-Plattform oder so. Das kann wirklich Value für uns generieren. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wer im Unternehmen könnte das machen? Und dann habe ich irgendwie nach 2 Minuten habe ich gesagt, okay, keine Chance, was irgendjemand intern macht. Also wir brauchen jemanden Vollzeit dafür, weil normal ist ja unsere Strategie beim neuen Thema, eine Agentur, Freelancer suchen, ausprobieren, wenn es klappt, jemand inhausen. Und da habe ich aber gemerkt bei dem Thema, das macht noch keine Agentur. Also wir sind da so Speerspitze wie damals auch bei WhatsApp-Marketing. Also ganz oder gar nicht. Und dann habe ich damals gesagt, komm, wir schreiben die Stelle aus und gucken einfach mal, was passiert, weil ich auch selber gemerkt habe, ich kann mich damit selber gar nicht so viel beschäftigen, aber ich will von jemand lernen, der mir das eigentlich beibringt. Und ja, so kam
es. Und den Move fand ich so bold, weil ich mir so dachte, E-Commerce-Startup und ich kenne die, ja okay, und ich kenne den Podcast so und ich habe da so ab und zu mal reingehört, fand es ganz nice so, aber warum brauchen die Vollzeit-AI? Und ich fand es so bold, dass ich mir so, okay, let's go. So direkt rein und dann haben wir so gesprochen, dass er erzählt, was wir vorhaben und so und ich fand es so geil. Dann habe ich direkt gedacht, let's go.
Dann lass uns doch jetzt mal sprechen, wie wir bei Snox AI nutzen. Das würde ich gleich sagen, zweiter Teil. Und im ersten Teil vielleicht AI im Alltag, fände ich noch super spannend.
Ja.
Weil da sprechen wir ja auch viel drüber. Ihr müsst euch vorstellen, Leon und ich sitzen auch zusammen im Büro, weil ich für mich gesagt habe, AI ist so ein Megatrend. Ich als ein guter, bis sehr guter, hoffentlicher Geschäftsführer in einem E-Commerce-Umfeld in 2023 bin ich der Meinung, muss ich mich mit AI auskennen. Ich muss verstehen, welche Möglichkeiten hat AI und wo kommt AI auch an seine Grenzen. Ich muss das selber haben. Deswegen sitzen wir ja zusammen im Büro und sprechen, würde ich sagen, täglich, wenn ich dann da bin, auch über die Themen. Und ich, ihr müsst euch vorstellen, ich bin eher der so Rudimentäre, der viel im Alltag und so, ich sag mal eher AI-Lifehacks hat. Ja. Und du bist der Mathematiker, der immer sagt, was alles möglich ist, aber wir müssen in Ruhe Schritt für Schritt machen. Würdest du es so zustimmen?
Ja, ich finde es so geil, wenn du dann immer so, ich sitze so da, mach so mein Ding, bin irgendwie so im Code und auf einmal steht Johannes immer, ey, ich habe was gesehen und dann geht's los. Dann geht's los, dann nerden wir irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten ab und dann geht jeder wieder, macht sein Ding so. Also ja, AI im Alltag.
Wie nutzt du als Leon, Privatperson, AI im Alltag?
Ey, das klingt so, also doch voll, aber das klingt so, als wäre es so voll advanced, weil ich AI-Scientist bin auf dem Papier, aber ganz ehrlich, ich habe einfach GPT offen. Ich habe für alles irgendwie einen Prompt, also ich habe halt da...
Hast du eigene Chats, vielleicht, dass wir das mal... So, Lifehack. Also, hast du für verschiedene Use Cases eigene Chats dann?
Ja, also, keine Ahnung. Jetzt reveal ich hier, aber LinkedIn, keine Ahnung, wenn irgendwie eine Anfrage kommt, ist halt so, da kommt so viel mittlerweile, auch gerade, weil ich jetzt hier bin, dass ich will nicht unhöflich sein und den Leuten nicht antworten, aber du willst ja auch, also, nicht scheiße antworten. Ja. Und dann habe ich mir halt einen Prompt gebaut, so, ja, und dann kann ich da einfach Text geben, was will ich antworten, wie will ich antworten? Und dann habe ich da ein paar Beispiele hinterlegt mit Tonalität und dann antwortet der für mich quasi. Und ja, dafür ein Tool zu bauen, wäre nice, dann geht es voll automatisiert, aber es ist halt einfach quick, wenn das kurz in GPT zu hauen.
Also LinkedIn-Nachrichten haben wir einmal und gleich sprechen wir auch darüber, wie man am besten so einen Prompt aufbaut, weil da gibt es eine Vorgehensweise. Aber okay, LinkedIn-Nachrichten, das machst du. Was machst du noch im Alltag?
Priorisierung zum Beispiel. Ich habe immer so... Mein Docs am Anfang gab, mittlerweile viel mehr mit Asana. Und dann packe ich da alles rein, was ich habe und sage, okay, das sind meine Priorisierungskriterien, priorisiere für mich. Und sag, warum. Also es ist immer wichtig, dass man auch mitgibt. So, sag, warum, weil sonst sagt er einfach irgendwas. Und dann
du sagst dann, ey, ich habe diese 10 Tasks heute, was würdest du als Erstes machen?
Zum Beispiel, ja. Und halt auf verschiedene Kriterien. So, keine Ahnung. Zum Beispiel... ich habe die und die Task, ich habe die und die Ziele, also muss ja immer mitgeben, so, ja, was sind meine Ziele und dann zu sagen, okay, dann mach das für mich und dann kommt eigentlich immer relativ sinnvolle Sachen raus und da muss man halt auch immer sagen, man muss es auch immer noch mal hinterfragen, weil der sagt dann was und wenn man es einfach macht, dann kann auch irgendwie was scheiße sein, irgendwas falsch interpretiert sein oder so.
Okay, Priorisierung, LinkedIn-Nachrichten, hast du noch was?
Im Alltag, es kann auch so was Banales sein wie, ich habe noch das und das im Kühlschrank, hilf mir damit. Oder, was mache ich noch? Das, ey, ganz ehrlich, ich habe irgendwie für alles einen Prompt. Dann, was haben wir gesagt? LinkedIn, Mails, wenn du irgendwie, was könnte es sonst sein? Oh, fuck, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Mir fällt sonst gerade nichts mehr ein.
Ich gesagt, wo ist so ich viel? Noch viel AI nutze, muss sagen, ich bin großer Fan von Perplexity AI, muss ich sagen. Weil, was bei mir im Alltag viel vorkommt, dass ich so Fakten schnell checken muss.
Ja.
Und da finde ich, habe ich viel ausprobiert, ob es mit Google Bard war oder ChatGPT Premium, also 4 und 4 Turbo. Aber die sind so für Internet Research relativ langsam und auch nicht ganz so gut, muss ich ehrlich sagen. Also Fakten checken. Ja. So, wie viel Koffein hat ein Espresso? So, solche Fragen habe ich im Alltag relativ oft. Ich bin sehr wissbegierig. Wir machen oft Schätzfragen und Fun Facts und so weiter. Und da muss ich sagen, bei AI, also Bard und auch ChatGPT nicht so gut. Und da habe ich ein Tool gefunden, an perplexity.ai heißt das. Da gibt es auch eine super App für. Die wollen quasi das Google sein, aber mit AI. Da kannst du alles fragen und eine kurze, stimmige Antwort und geben dir einfach Fakten wieder. Also keine langen, ewig langen Texten, sondern einfach, das muss ich sagen, ist von meiner Seite echt ein Lifehack. Da hat auch gerade Jeff Bezos und der Shopify-Gründer investiert. Also geil gemacht, ein geiles Produkt. Da muss ich sagen, nutze ich sehr, sehr viel AI. Also ich google tatsächlich viel weniger, weil Perplexity für mich schneller geht. Ich habe das auf dem Homescreen, ich frage, bam. Und inzwischen, ich finde, die Google-Experience ist ja, wie viel Espresso ist da drin? Dann kommen da erstmal verschiedene Vorschläge, Werbung und so weiter. Dann bin ich auf dem ersten organischen Suchergebnis und dann sehe ich, dann muss ich noch einen Text lesen. Da ist, also AI, glaube ich, nutze ich am meisten im Alltag wirklich für Faktenchecken.
Ich habe noch einen Use Case, der mir gerade eingefallen ist und finde ich ultra wichtig, deswegen wollte ich dir noch sagen. Das ist so für, wenn man so Quick Wins haben will, so irgendwas schnell realisieren, gucken so irgendwie Proof of Concept oder sowas. Wenn du, kann irgendwas sein, kann jetzt, bei mir ist es oft Code, aber es kann auch irgendwas Wirtschaftliches einfach kurz checken und dann einfach mal GPT sagen, Code und Skript, was das simuliert und dann kurz ein paar Fakten mitgeben und dann kurz mal checken, okay, macht das Sinn oder nicht. Es muss ja nicht genau sein.
Können wir ja hier schauen und zuhören, ja viele so, ich sag mal Business-Leute, können wir da ein Beispiel mal machen, so wo du sagen würdest, da könnte man einen geilen Faktencheck, jetzt ein E-Commerce-Unternehmen, was würde dir da einfallen?
Also keine Ahnung, wenn ich irgendwie, bei mir sind es immer irgendwelche Tools oder wenn wir irgendwas bauen und man will irgendwie wissen, rentiert sich das? Und dann ist ja, also Leben generell ist ja immer so komplex, dass man es nicht einsehen kann. Ja. Und vor allem, wenn man als Mensch daran geht, dann ist es immer so, okay, fuck, was spielt da jetzt alles mit rein und irgendwie kann man selber, dann kann man einmal hergehen und sagen, okay, stell mir Fragen, dann kriegt man irgendwie so einen besseren, besseres Gefühl dafür, was man überhaupt alles wissen muss. Und dann kann man sagen, okay, bau daraus eine Simulation, was das so ein bisschen abschätzt. Also es kann sein, irgendwie Wirtschaftlichkeit, das ist ja, wenn ich jetzt sage, unsere Tools oder
neues Produkt.
Genau, neues Produkt oder so. Und dann rechnet sich das am Ende. Und dann kannst du sagen, dann wird er dich fragen, sag, ja, aber dann muss ich das noch wissen und das noch wissen. Dann kannst du aber sagen, ja, mach einen Best Guess und mach damit dann eine Simulation. Und dann können wir daraus sehen, okay, lohnt sich das oder nicht. Und da kommt man aus meiner Sicht viel schneller zum Ergebnis, als wenn du anfängst zu googeln, was sind die Requirements, was muss man dazu wissen und so weiter. Da
kommst also du halt Business viel schneller. Auch wie bei Feldglück eigentlich ein gutes Beispiel. Hey, ich will eine Hundemarke gründen, was muss ich beachten?
Genau, aber wichtig ist, mach das nicht bis zum Ende damit, weil am Ende muss man immer noch mal selber da nachdenken. Aber zu den 80% zu kommen, da geht es halt super schnell. Wenn du so 80% Businessplan, dann, wenn du es richtig promptest, easy.
Okay, dann, ich überlege gerade, ob ich noch einen Use Case im Alltag habe. So, ich muss sagen, Mails habe ich auch viel, muss ich sagen. Ja. Und tatsächlich bei mir auch viel so Übersetzungen bzw. Vereinfachungen. Ich muss gerade viel mit Steuerberatern und auch Anwälten sprechen. Ey, dann schreiben die dir so eine Mail und ich so, ey, kein Plan. Und da muss ich sagen, in Steuerfragen ist Google Bard extrem stark drin. Ich weiß nicht warum, aber so Steuerhebesätze, optimiere meine Steuer, wie viel Steuern muss ich zahlen, wenn ich als GmbH x% Gewinn mache, da ist Bard richtig gut drin. Und so in Übersetzen und Vereinfachen, muss ich sagen, ist ChatGPT 4 richtig gut drin. Also da einen Anwaltstext reinzugeben und sagen, was will der Anwalt mir eigentlich gerade sagen, ist auch richtig, richtig gut. Daher so Business-Mail viel. Tatsächlich habe ich auch eine Zeit lang gewisse Slack-Nachrichten bei uns intern gemacht und ist voll nach hinten losgegangen. Also, weil die Leute halt gesagt haben, so, man merkt es ja schon, wenn ich früher kurze Texte, dann mehr oder keine Ahnung, klar kann man auch noch besser machen. Aber da habe ich schnell so das Feedback bekommen, nachdem Leute so auf dem Flur so, ey Johannes, deine Nachricht war zwar lieb, aber das warst doch nicht du. Und da habe ich dann, sage ich mal so, nach einer Woche direkt wieder aufgehört. Deswegen so extern
mit so... Super persönliche will ich auch nicht machen. Also keine Ahnung, LinkedIn ist ja, da kriegst du irgendwelche Anfragen und so, dann sagst du halt höflich ab, das ist okay, die haben keine Ahnung, wie du sonst schreibst, aber bei sowas würde ich dann schon einfach kurz selbst schreiben.
Okay, jetzt haben wir die Use Cases, jetzt, wie prompt ich? Jetzt 5 Minuten Crashkurs.
Crashkurs.
Wenn man jetzt zuhört, zuschaut, wie schafft man es? Man hat schon ChatGPT genutzt. Wie schafft man es noch mehr quasi? Wie werde ich ein besserer Prompt-Engineer jetzt in 5 Minuten?
Ey, ich finde einen Satz, und den hat Jannika gesagt, also auch Grüße an Jannika, wenn du zuhörst, das ist unsere Texterin. Die hat gesagt, ChatGPT oder generell kann man eigentlich auf alle LLMs irgendwie projizieren, ist wie ein Praktikant, der nichts rafft, bis man ihm ganz genau sagt, was er zu tun hat. Und das ist eigentlich schon, wenn ihr irgendwas mitnehmt für Prompting oder so, dann genau das. Also am Ende müsst ihr ihm genau sagen, also wirklich auch wörtlich genau sagen, was er machen soll. Wenn ich nur einfach schreibe, so schreib Bullet Points für mein Produkt, hat er keine Ahnung, was für ein Produkt ist, dann weiß der zwar so aus dem Training ein bisschen, ja, wie sehen Bullet Points auf Amazon aus, aber so Zeichenlänge, Wording, welche Keywords und so, also wirklich ganz genau mitgeben, so okay, was muss ich machen? Eine Anforderung, was zu tun ist am Anfang.
Lass uns das am Beispiel LinkedIn-Beiträge schreiben. Okay. Das finde ich einer der besten Use Cases eigentlich für ChatGPT. Ich will jetzt selber LinkedIn-Beitrag schreiben mit ChatGPT. Was ist das Erste, was ich eingebe?
Unseren GPT aufmachen.
Okay, wenn ich aber jetzt einen eigenen Chat quasi aufmache, fange ich an, schreibe mir einen LinkedIn-Post.
Ja, berücksichtige folgende Anforderung.
Und dann schicke ich erstmal ab oder mache ich Doppelpunkt und schreibe weiter?
Einen langen Prompt, weil sonst, dann schreibt er wieder, es ist nicht zeiteffizient und ja, klar, helfe ich dir und so. Das macht keinen Sinn. Dann einfach sagen, meine Anforderung, dann Anforderung, Doppelpunkt.
Und was sind die Anforderungen?
Was rein soll, Zeichenlänge, welche Emojis, Hashtags und das halt dann strukturiert untereinander weg.
Und zähle ich das einfach auf? Kann ich das Aufzählung machen? Erstens Punkt, erste Anforderung. Der Beitrag sollte nicht mehr als 1000 Zeichen haben.
Da gilt Faustregel für mich immer, je strukturierter, desto besser. Also ich verwende zum Beispiel auch gerne Trennzeichen. Müsst ihr euch jetzt mal visuell, wenn ihr zuhört, vorstellen, wir haben oben den Satz mit berücksichtiger Anforderung, drunter Anforderungen Doppelpunkt und dann mache ich immer 3 Anführungsstrichen. Warum? Weil es gibt sau viel Code im Internet und ChatGPT hat ja auf dem Internet gelernt. Und deswegen weiß er, weil in Python zum Beispiel werden Comments immer in diese 3 Anführungsstrichen gepackt. Und dann weiß er, hier beginnen die Anforderungen und am Ende, wenn ich so eine Anforderung geschrieben habe, mache ich nochmal 3 Gänsefüßchen, sage ich mal. Und dann weiß er, okay, und hier hören die auf. Und wenn man das konsequent durchzieht durch den Prompt, dann wird es übersichtlicher für das LLM und der Prompt wird besser, statistisch gesehen.
Okay, dann Anforderungen, Länge, wie die Sprache ist, Emojis, keine Emojis, emotional, nicht emotional und so weiter.
Und dann würde ich oben schreiben so und schreibe über den Inhalt. Also ich würde das dann irgendwie so trennen. Also Anforderung ist einmal Gänsefüßchen auf, Anforderung Gänsefüßchen zu und dann Inhalt ist das zweite Doppelpunkt, Gänsefüßchen auf, Inhalt, was will ich schreiben und dann zu.
Also der Prompt, erstmal, was soll er machen? Schreibe einen LinkedIn-Post.
Ja.
Das sind meine Anforderungen. Dann kommen die, sage ich mal, Formatierungen des Text, Sprache, whatever.
Ja.
Dann kommt der Inhalt.
Ja.
Der LinkedIn-Post soll über das Thema Ich war im Podcast mit Johannes zusammen gehen.
Ja.
Und dann schicke ich ab.
Ja, das ist super basic. Also ganz, ganz ehrlich, persönlich würde ich da anders rangehen. Ich würde ihm sagen, dass ich möchte einen LinkedIn-Post schreiben und würde dann sagen, stell mir Fragen, die du wissen musst, um einen guten LinkedIn-Post zu schreiben. Und dann noch Anforderungen mitgeben. Also du kannst sagen, berücksichtige Anforderungen und stelle mir Fragen über den Inhalt, weil dann kommt er, es ist einfacher zu sagen, okay, er stellt mir Fragen und ich beantworte die, weil dann weiß er ja, oder er, sie, es, whatever, weiß dann, was man braucht, um den guten Text zu schreiben. Und deswegen kommen die Fragen, sind präziser, als wenn man selber mitgibt, okay, das will ich schreiben, das will ich schreiben, das will ich schreiben. Und das Gleiche würde ich dann einfach iterativ machen und würde dann einmal sagen, okay, erstelle ein Konzept. Mhm. Und dann würde ich sagen, anhand des Konzepts stellen wir neue Fragen. Und dann, das macht man zweimal und dann hat man innerhalb von 5 Minuten hat man einen LinkedIn-Post. So würde ich es machen.
Ist ja so ein bisschen wie in einer Mitarbeiterführung, dass man versucht, mehr Fragen zu stellen. Hey, was brauchst du noch von mir, um einen guten LinkedIn-Post zu schreiben? Ja. Und dann weiß man, was fehlt. Und das ist vielleicht auch ein Live oder einen AI-Hack, was für jeden Prompt, für jedes Thema gilt, dass man erstmal, hey, mache XYZ, schreibe mir einen Text über Kaffee und dann frag, was brauchst du noch für weitere Informationen, um einen guten Text für, über Kaffee schreiben zu können.
Genau.
Feintuning ist ja auch ein großes Wort im AI-Bereich. Bedeutet im Endeffekt Beispiele geben, um Trainingsdaten, dass die AI besser ist. Im Beispiel, schreibe mir einen LinkedIn-Post, wir haben das Thema gesagt, wir haben die Anforderungen, wie es aussehen soll. Jetzt schicke ich ab, gebe ich ihm jetzt noch Beispiele von anderen LinkedIn-Beiträgen, die ich selber geschrieben habe, gebe ich die nicht, wie würdest du vorgehen?
Werbung.
AI ist nach wie vor ein riesengroßes Thema für uns als Company. Ich bin der Meinung, als E-Commerce-Brand muss man in 2024 allerspätestens jetzt mal anfangen, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Wir konnten in den letzten 12 Monaten verschiedene Anwendungsbereiche für uns herausfinden. Zum einen haben wir für unser CRM, dass die ganzen E-Mails geschrieben werden an den Endkunden, haben wir einen eigenen GPT gebaut. Aber auch, um unsere ganzen LinkedIn-Beiträge automatisiert mit AI zu erstellen, haben wir auch ein GPT gebaut. Aber nicht nur diese zwei Anwendungsbereiche haben wir, sondern auch im Customer Support ist ein riesengroßes Potenzial. Und da haben wir dann letztes Jahr angefangen, mit Ultimate AI zusammenzuarbeiten. Und es ist super spannend, weil ihr könnt Ultimate in Zendesk beispielsweise bei uns, könnt ihr es direkt integrieren und dann automatisiert ihr mithilfe von AI die gesamten Antworten. Und letztes Jahr haben wir es dann im ersten Jahr geschafft, schon über 21% aller Serviceanfragen mit AI zu beantworten. Und dieses Jahr, haltet euch fest, im Januar waren wir schon bei 58%. Es ist einfach eine unfassbare Entwicklungsgeschwindigkeit, gerade in dem ganzen Thema AI. Und deswegen glaube ich ganz fest dran, dass es auch noch weiter nach oben geht und wir noch mehr automatisieren können. Wenn ihr das Ganze auch mal für euren Kundenservice ausprobieren wollt, könnt ihr das Ganze unter www.ultimate.ai/contact-ultimate-snox.
Werbung Ende.
Ja, also auf jeden Fall Beispiele geben. Man muss sagen, also rein technisch gesehen, Feintuning, wenn irgendwer aus der AI-Welt mithört, das ist eigentlich eine Anpassung von einem trainierten Modell, aber egal. Man kann es so auch sagen, also man tunet quasi die Tonalität des Netzwerks mit den Beispielen. Genau. Aber
ist es doppelt gemoppelt, wenn ich Anforderungen sage? Ich sage, schreib einen LinkedIn-Post. Mach immer ein Emoji nach der ersten Zeile, sei super nett und danach gebe ich ihm noch 5 Beispiele. Also verwirrt die AI das eher, weil das ist ja eigentlich zweimal das Gleiche. Ja.
Ich würde immer Beispiele einfach geben.
Also, gar nicht die Anforderungen.
Also mit Anforderungen, das funktioniert aus meiner Sicht schlechter, als einfach mal zu zeigen, wie schreibe ich. Und so mache ich das ja auch immer, wenn ich meine LinkedIn-Beiträge oder so beantworte. Und so würde ich es auch beim LinkedIn-Post machen. Einfach 3 Beispiele mitgeben. Und dann sieht er eigentlich relativ gut, wie man schreibt und ist auch nicht so schnell verwirrt. Also ich würde es einfach so machen.
Okay, dann aber jetzt nochmal die Zusammenfassung. Ich schreibe, was die Person, die AI zu tun hat, schreibe mir einen LinkedIn-Post.
Ja.
Hier sind 3 Beispiele.
Ja.
Zack, zack, zack. Mit Gänsefüßchen, ohne Gänsefüßchen.
Mit.
Und jedes einzeln. Also 3 Gänsefüßchen, dann kommt das erste Beispiel, dann 3 Gänsefüßchen, dann kommt das 2. Beispiel.
Ja. Das muss man eigentlich staffeln, weil man macht dann, okay, hier sind die Beispiele, Doppelpunkt, und dann brauchst du ein anderes Trennzeichen, dann würde ich, keine Ahnung, einen HTML-Bracket aufmachen und dann sagen, okay, Beispiel 1, dann Gänsefüßchen, dann
okay,
Beispiel 1.
Jetzt wird es kompliziert. Wir können auch einfach die...
Wir lassen die scheiß Strukturierung lassen wir einfach weg.
Ja.
Du kannst, also es macht es statistisch ein bisschen besser, weil er halt mit dem Code umzugehen gehen lernt. Aber ja, scheiß drauf, einfach...
Die Beispiele
untereinander und theoretisch, also eigentlich, wenn man richtig basic, und deswegen habe ich vorhin so angefangen, dann würde ich Anforderungen schreiben, aber wenn man Beispiele schon hat, dann würde ich Beispiele nehmen.
Und dann kommt erst das Thema.
Ich habe vorhin nicht dran gedacht.
Und dann kommt das Thema, nach den 3 Beispielen kommt dann das Thema?
Nee, zuerst das Thema.
Schreibe einen LinkedIn-Post über das Thema, ich war im Podcast mit Johannes, hier sind 3 Beispiele, wie der LinkedIn-Post aussehen soll.
Ja, zum Beispiel.
Okay.
Aber ganz ehrlich, ist auch nicht so wichtig. Also da macht euch nicht verrückt. Probiert aus, was für euch passt. Und wenn ihr die Beispiele zuerst schreibt und dann das Thema, ist jetzt nicht so super wichtig. Da kommt trotzdem was Gutes bei raus. Für mich funktioniert es besser, wenn ich zuerst, was soll passieren, Thema und dann Beispiele am Ende. Es funktioniert für mich besser, aber ist jetzt nicht so krass wichtig.
Und da einfach, um euch selber zu strukturieren, was ich dann mache, genau, was wir als erstes haben, die verschiedenen Use Cases, dass ihr einzelne Chats quasi, das sind wie so Tabs, finde ich, habt für die verschiedenen Themen. Also dann habt ihr einen Tab und ihr könnt ihr auch in ChatGPT ja nennen, inzwischen umbenennen, könnt sie in LinkedIn-Beiträge schreiben und dann wisst ihr, hey, immer wenn ich in LinkedIn-Beiträge schreibe, dann gehe ich wieder in diesen gleichen Chat rein, den ihr schon trainiert habt. Und dann seid ihr viel schneller, weil dann müsst ihr nicht das nächste Mal, wenn ihr einen LinkedIn-Beitrag schreibt, wieder diese ganze Sache, was ihr gerade gemacht habt, durchmachen, sondern könnt wieder rein und dann müsst ihr nur noch schreiben, heute will ich über das Thema, keine Ahnung, ich bin ein Kaffeeliebhaber auf LinkedIn schreiben und dann sollte schon ein relativ guter LinkedIn-Beitrag rauskommen. Also dieses Ganze, was wir gerade gemacht haben, muss nicht immer wieder, sondern versucht, für die verschiedenen Themen verschiedene Chats aufzubauen, ja, die quasi zu entwickeln. Und dann sind sie einmal fertig und dann könnt ihr die immer wieder nutzen. Und was ich auch mache, du kannst inzwischen ChatGPT auch Chats teilen. Und das mache ich, diese URL speichere ich mir im Browser als Lesezeichen. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich will jetzt einen LinkedIn-Beitrag schreiben, gehe ich auf das Lesezeichen, bin nämlich direkt im Chat drin. Weil die UI von ChatGPT bin ich bis heute mit den Chats unübersichtlich. Und so versuche ich für die verschiedenen Use Cases oder Englisch auf Deutsch übersetzen und zusammenfassen, habe ich dann ein Lesezeichen, geht drauf und dann weiß ich, hier packe ich einfach rein, er fasst mir das zusammen. Und so kann man, finde ich, für sich selber im Alltag so ganz geile kleine AI-Programme schreiben und sich so echt gut helfen.
Ja, genau. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Eigentlich für alles irgendwie so einen Prompt haben und dann so den Automatismus finden, dass man, okay, jetzt mache ich das. Und dann, wenn das automatisch passiert, dann hat man schon einen riesen Win für den Alltag. Den merkt man nicht so krass, weil man sich trotzdem die ganze Zeit, man ist irgendwas am Machen. Aber wenn man das mal trackt, ich habe es mal gemacht, ist man schon crazy viel schneller.
Gehen wir mal weg jetzt von dem privaten Umfeld. Lass uns noch die letzten 15 Minuten sprechen. Was machen wir jetzt eigentlich bei Snox mit AI? Wo glaubst du, hattest du den größten Impact?
Boah, safe Amazon bei den Tools, die wir gebaut haben. Wobei, nee, ich würd zurückrudern. Ich glaube, dadurch, dass wir die Leute abgeholt haben und dafür sensibilisiert haben und jetzt jeder so ein bisschen das Gefühl hat, das ist alles Work in Progress, da muss man auch so ein bisschen dranbleiben. Deswegen ist mir auch voll wichtig, dass immer für alle da sein. Wenn irgendwer kommt, nie irgendwie sagen, hey, keine Zeit, sondern immer irgendwie gucken, dass man für alle da ist. Das ist mir auch voll der Herzenswunsch, das so zu machen. Und ich glaube, da hatte ich den größten Impact, weil dadurch, dass alle jetzt sich so ein bisschen damit beschäftigen und dass wir auch so die Akzeptanz zusammen geschaffen haben, dass sich die Leute auch damit beschäftigen dürfen sollen, dass das irgendwie so unser Ding ist. Ich glaube, dadurch schaffen wir den größten Mehrwert. So, ich glaube, da schaffst du mehr, als wenn du jetzt die ganze Zeit nur Tools baust und dann irgendwann kommst, hey, wir haben das für euch gebaut, nutzt es jetzt. So, ich glaube, da hatten wir den größten Mehrwert. Wenn du jetzt wirklich aufs Tools raus willst, würde ich sagen, auf jeden Fall bei Amazon. Also Kontext, wir haben für unsere Kampagnenanlage, für die Sponsored Products und Sponsored Brands automatisiert mit AI. Da ist auch sehr viel Software Engineering mit drin gewesen, aber ist halt AI-supported. Sind jetzt auch gerade dabei, die Kampagnenoptimierung zu machen. Und ich glaube, das hat den größten Impact gehabt für uns, einfach im Marktplatzteam, würde ich so sagen.
Ich glaube auch, dass es zweigeteilt ist, wie eine Person im AI oder im E-Commerce an sich. Es gibt zwei Wege, glaube ich, wie man gerade als Vollzeitperson im AI-Kontext Impact auf eine Firma haben kann. Ja. Zum einen, wie du es gerade gesagt hast, wenn man konkrete Produkte und Sachen baut für eine Abteilung, da sprechen wir gleich drüber, was wir genau für Amazon noch gebaut haben. Aber auf der anderen Seite ist es das, was wir ja jetzt auch im ersten Teil des Podcasts gemacht haben, dass die 100 Vollzeitleute, die bei uns arbeiten, alle, sage ich mal, AI für sich selber im Alltag so nutzen können, weil sie einfach alle jetzt kleine Prompt-Engineers sind, ja, und einfach, egal ob es jetzt unser E-Mail-Team ist, einfach mal fragen können, hey, schreib mir die E-Mail, oder eben unser Finance-Team, die mal Steuerfragen sagen kann, dass man dieses Thema näher bringt. Das sind für mich diese zwei Sachen. Und AI bedeutet nicht gleich eine Rocket Science zu machen, sondern einfach den Leuten die Angst zu nehmen und sagen, hey, so kannst du als Normalo, ohne dass du verstehst, was ein LLM im Hintergrund und alles macht, so kannst du deine LinkedIn-Beiträge, die du sowieso jeden Tag schreibst, auf einmal mit AI machen. Das sind für mich die zwei großen verschiedenen Themen. Und wie würdest du sagen, war hier deine Zeitaufteilung zwischen dem Team helfen und quasi den in ihren Prompts zu helfen, dass sie einfach in ChatGPT besser werden, sagen wir es einfach mal so, und wirkliche komplette Produkte bauen. Wie war hier jetzt in den letzten 12 Monaten grob gesagt die Zeitaufteilung?
Ich glaube, es hat sich geschiftet. Ich glaube, ich habe am Anfang viel mehr mit den Leuten noch verbracht. Ich habe dann noch Workshops gemacht und so und die alle mal so daran geführt. Und jetzt haben die alle so ein bisschen die Angst verloren, weil du hast ja auch, ich habe ja auch gesehen, so am Anfang, ich kam so, die dachten also, boah, der macht AI, crazy, was ist das für ein Typ? Und irgendwann sagt man, okay, der Leon ist halt auch ein Dude, der hat halt AI gemacht und ja, so krass ist es. Also ja, GPT benutzen, es kriegt jeder hin, da was rein und ein bisschen ja, Struktur in die Prompts, easy. So, mittlerweile, glaube ich, bin ich mehr so im operativen Ding, wo ich halt auch gucke, jetzt haben wir mit Data, können wir auch noch gleich noch was zu sagen, ja, machen wir das noch und ich glaube, da bin ich jetzt mehr so in den Tools drin. Also ich hätte gesagt, am Anfang war es so 60-40 eher so Richtung Culture, die Leute abholen, zeigen, wie es funktioniert, dass die alle damit arbeiten und jetzt würde ich sagen 60-40 in die andere Richtung. Wobei eher 70-30 jetzt mittlerweile.
Okay, dann lass uns noch mal kurz sprechen, wo nutzt unsere, sag ich mal, unser Team am meisten AI gerade, unabhängig von den Produkten, die wir gebaut haben. Meine Einschätzung wäre, dass sehr, sehr, sehr viele Leute LinkedIn-Beiträge für sich ja, damit schreiben. Das glaube ich. E-Mail, glaube ich, ist schon auch ein Thema. Und dann im Marktplatzbereich werden viele Content, also Titel, Bullet Points, Beschreibungen und so, inzwischen, glaube ich, viel damit gemacht und auch viel so E-Mail-Betreffs geschrieben, WhatsApp-Nachrichten. Das, glaube ich, sind die häufigsten Use Cases, wo Leute quasi in ChatGPT für sich selber was gebaut haben. Ja. Fällt dir noch etwas ein?
Also die Produkte, die schreiben wir ja jetzt alle.
Ja.
Und ich glaube also voll viel, also wir haben ja relativ viele Sheets auch noch bei uns. Und da sind auch echt viele, die da mit GPT sich immer wieder so Sheets-Formeln oder so bauen lassen.
Also Excel-Formel.
Ja, aber ich glaube, sonst hast du alles so gesagt.
Ja, also da vielleicht mal auch eine ganz klare Aussage, die ich auch strategisch gesagt habe. Ich möchte nicht mehr, dass wir irgendeinen Titel, Bullet Point oder Produktbeschreibung noch mit Hand, also manuell schreiben. Weil da kann ich euch nur sagen, alle Leute, die jetzt hier zuhören, nutzt es für alle Marktplätze, also im E-Commerce, du musst AI nutzen, um alle Produkttitelbeschreibungen so zu machen. Es liest sich eh so kaum jemand durch und die letzten 5%, die vielleicht manuell besser sind, wenn überhaupt, ja, wenn das überhaupt 5% sind, die rafft der Kunde eh nicht, weil der guckt sich Bilder an, der guckt sich gar nicht den Text an und diese Texte sind alle so voll mit Regeln, wie bei Amazon. 1000 Zeichen darf ein Bullet Point sein. In jedem Bullet Point dürfen 2, 3 maximale Keywords sein. Das erste Keyword muss kurz. Das ist so ein perfekter AI-Use-Case. Ja. Deswegen, wir machen alle Titel, alles, was ihr uns seht von unseren Produkten quasi jetzt auf sämtlichen Plattformen, wird mit AI generiert oder geschrieben.
Eine Sache, also perfekt. Ich würde eine Sache noch ergänzen. Passt auf, dass die Keywords drin sind. Weil, also das ist so, das vergisst man mal, schreibt mir Bullet Points zu dem Produkt so. Ja. Aber macht vorher eine Keyword-Research, guckt, welche sind wichtig und guckt halt, dass im Titel auch die richtigen Keywords drin sind, sonst zerschießt die Performance. Das ist so eine Sache, die ich noch sagen würde.
Ja, und ich würde sagen, wo es auch Copies, also so Überschriften und so weiter für Facebook-Ads, Google-Ads und so und auch E-Mail-Betreffs, das sind so leichte Use-Cases, das muss man machen. Also jeder Facebook-Marketer, der Ads einstellt, lasst euch 30, 40 verschiedene Dinger und testet einfach generieren. Also das, finde ich, ist komplett offensichtlich. Das muss man machen. Man muss sich da am Anfang immer sehr drauf trainieren, weil es so eine Gewohnheit ist. Man nimmt halt die 10 Überschriften, die man irgendwie seit 2 Jahren nimmt, weil man halt es nie wieder neu macht. Jetzt aber packt diese 10 Überschriften rein und sagt, ich will jetzt nochmal 30 andere und testet einfach mal, weil da haben wir echt einen riesen Impact.
Ja, weil dafür ist es ja perfekt. Ich meine, das Problem, was immer alle haben, ist ja so, ah ja, das ist dann so ungenau und keine Ahnung. Aber gerade dafür, dann sagst du halt, ey, mach mir 10 Variationen von dem Titel und dann testen wir die mal gegeneinander und gucken, was passiert. Das ist doch crazy Potenzial. Also warum soll man das nicht machen?
Ja. Jetzt kommen wir haben eine Domain gelauncht, Snox AI für uns intern. Das ist wirklich, ich sag mal, unser ganzer Stolz, wo wir beide auch viel Hirnschmalz reingesteckt haben. Wir haben nämlich genau diesen Prozess in den letzten 12 Monaten durchgemacht und haben uns überlegt, wo können wir jetzt mit AI und Kombination Softwareentwicklung irgendwie den größten Impact haben. Und das größte Projekt, wenn wir es so sehen, was wir gemacht haben, war ja Amazon Werbung. Hier ist es auch zweigeteilt, einmal in Kampagnenerstellung und einmal fortlaufende Amazon-Kampagnen zu optimieren. Kannst du uns abholen? Was haben wir gemacht zur Kampagnenerstellung mit Software und AI-Entwicklung?
Ja, auf dem Weg bin ich ja quasi auch zum PPC-Manager geworden,
Ja.
weil ich die ganze Zeit mit dem Alex im Austausch war. Ja, also im Prinzip, was wir machen, es gibt ja Sponsored Products-Kampagnen und die Sponsored Brands-Kampagnen. Kann ich hier davon ausgehen, dass die das alle wissen, was das genau
Ich
ist?
glaube, wenn man jetzt noch dran ist, dann ist man ein Amazon-Freak. Aber
okay, alles klar, perfekt. Also Sponsored Products, Sponsored Brands, gibt ja noch Sponsored Display. Wir haben aber nur die ersten beiden gemacht. Und was wir gemacht haben, ist im Prinzip, wir haben ein relativ einfaches UI. Wir laden da eine Excel hoch mit Keywords. Wir sagen, welches Produkt ist das, was soll Titel sein. Und dann drücken wir auf Go und dann kriegen wir eine Excel zurück und die laden wir im Bulk-Upload von Amazon hoch. Und damit erstellen wir für unsere neuen Produkte direkt die Kampagne.
Und jeder, der weiß, wie aufwendig das ist, bei Amazon manuell zu machen, also eine exakte Kampagne, dann eine Broad-Kampagne, wo exakt negativ ausgeschlossen ist und so weiter, weiß, was das für ein Pain ist. Und deswegen haben wir etwas entwickelt, wie du gesagt hast, man lädt nur einfach die 100 wichtigsten Boxershorts-Keywords hoch und dann hat man die perfekte Kampagnenstruktur fertig. Eine Excel-Tabelle lädt man in Amazon und bam. Und somit haben wir es geschafft. Deswegen war das für uns ein riesengroßer Use Case, weil wir es einfach sonst nicht geschafft haben, erstmal überhaupt die Qualität sicherzustellen bei so vielen Produkten.
Ja.
Und gleichzeitig, wir hatten bei ganz vielen Produkten, hatten wir noch gar keine Kampagnen angelegt, weil es so viel Aufwand war. Und der Alex Vogel, der bei uns das ganze Thema PPC, der hat bei dem ersten Produkt angefangen, bis er beim letzten war, hatten wir schon wieder was Neues und war eigentlich nur die ganze Zeit am Kampagnen anlegen. Daher war das einer der größten Use Cases.
Was hat er irgendwie gesagt? Ein Tag sonst und jetzt 5 Minuten? Ja. Also das ist halt crazy, das ist richtig geil.
Deswegen das einfach aus Helium, 10, kennen auch die ganzen Amazon-Leute, Keywords rein und erstellt. Die Weiterentwicklung für uns ist jetzt sogar Kampagnenoptimierung. Viele kennen wahrscheinlich Tools wie Adference, BidX und so weiter. Wir haben aber gesagt, wir haben so viele Sonderregeln bei uns und eigene Strategien, dass sie gesagt haben, irgendwie brauchen wir da was Eigenes, weil bisher mussten wir noch sehr viel manuell nachmachen. Was haben wir da gemacht?
Das war halt auch ein Riesending. Wir haben da erstmal einen Workshop gemacht, auch mit Marlon von Stocksalting haben wir noch dazu geholt und haben erstmal geguckt, okay, fachlich, was brauchen wir eigentlich oder wie soll überhaupt, wie ist eigentlich, wie du gesagt hast, wie ist eigentlich unsere Optimierungsstrategie? Und da haben wir halt mega Glück, dass wir mit den beiden so geile Leute bei uns haben, die da auch richtig Bock drauf haben. Ja, und auch da wird es eigentlich, es wird ein simples UI. Wir ziehen den kompletten, also alles, die komplette Datenmenge aus Amazon raus. Wie laufen unsere Kampagnen? Wie sind die ganzen KPIs? Das ist ja alles dann in einer Excel. Das wird dann hochgeladen. Dann kann man sich auswählen, welche Portfolios möchte ich optimieren. Und dann haben wir halt eine Optimierungs-, also wir haben dann gesagt, okay, bei einem Arkus von 200 und einem Bit von 1,60 und durchschnittliches Bit oder durchschnittlicher CPC von 1,92 würde Marlon so optimieren, Alex so optimieren, also mitteln wir das und davon haben wir so ein paar Datenpunkte gemacht, haben das dann gemittelt und daraus eine Optimierungsfunktion gebaut und damit wird dann eben unsere Bits auf jedem Produkt beziehungsweise auf den Portfolios, die man dann im Frontend auswählt, wird dann optimiert, auch automatisiert und das ist halt crazy, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt gerade die Kappa gar nicht, um überhaupt alles zu optimieren, geschweige denn, ob die Qualität von der Optimierung dann so passt, wie wir uns das wirklich vorstellen. Aber jetzt kriegen wir es halt einfach hin auf Mausklick. Das dauert dann Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht. Das ist halt geil.
Und da meine strategische Input. Ich glaube, das ist schon extrem weit fortgeschritten. Aber jeder Amazon-Account, der über Jahresumsatz 5 Millionen Euro Umsatz macht, muss sich, glaube ich, mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Weil das... Also eine Vollzeitperson macht dann PPC und dann haben wir gesagt, das kann nicht dauerhaft sein, weil wir ja gemerkt haben, das sind so viele Daten, da macht man einfach Fehler, wenn man das Ganze manuell durchgeht. Und deswegen ist es unser, sage ich mal, zweites großes Projekt nach der Kampagnenerstellung, jetzt auch die dauerhafte Kampagnenoptimierung, dass Alex einmal die Woche das Ding hochlädt, das wird alles automatisiert verschoben, dort negativ hinterlegt, da die Bits nach oben, nach unten. Und dann bin ich sehr gespannt, das geht hoffentlich bald so richtig live.
Die Woche war der erste Test.
Und?
Doch kein Ergebnis da. Ich wollte nichts.
Sehr gut. Jetzt noch ein, zwei schnelle Fragen. Ich will von dir AI-Prediction für 2024.
Okay, was passieren wird?
Was passiert so Makro-Level?
Ey, ich glaube, Images werden dieses Jahr krass. Also ich habe mir gestern die Midjourney Version 6 angeguckt.
Da vielleicht zur Erklärung, es gibt verschiedene, also ChatGPT ist vor allem sehr stark im ganzen Textumfeld und dann gibt es einige AI oder Modelle, die sehr stark auch im oder sich vor allem konzentrieren auf Bildgenerative. DALL-E heißt das von OpenAI, also von ChatGPT, ist nicht so gut und eigentlich das stärkste Produkt bisher ist Midjourney, also auch nochmal ein ganz anderer Anbieter und die haben eine neue Version 6 rausgebracht vor einigen Wochen. Jetzt darfst du machen, weil es ist insane.
Das ist wirklich insane. Also ich habe am Anfang, ganz am Anfang habe ich mal so ja, gecheckt, haben wir geguckt, was haben wir für Use Cases und ich habe immer versucht, eine Boxershorts lila einzufärben. Und zwar einfach, okay, auf Deutsch war halt scheiße. Es hat halt nicht funktioniert. Und ich habe es jetzt gestern mit Version 6 nochmal probiert.
Midjourney?
Genau, Midjourney. Ist immer noch das Problem bei Bildern bis jetzt, war ja immer so, okay, Produktbilder ist sensibel, wenn da eine Naht anders ist oder wenn irgendwie das Model anders aussieht, ist immer schwierig und ist halt einfach nicht machbar. Dann macht es man halt doch irgendwie mit Photoshop oder muss halt doch irgendwie ein neues Shooting machen oder so. Und was ein Riesenproblem war bis jetzt bei Midjourney, war Text. Und ich habe es gestern probiert und er hat es nie, also ich habe so viel probiert damals, alles meine ganze Prompt-Knowledge irgendwie da reingeballert und er hat es nie hinbekommen, Snox richtig zu schreiben. Und gestern hat er es beim First Try Snox auf der Boxershorts richtig geschrieben.
Können wir bitte einblenden, wie das aussah? Für alle, die Podcast hören, jetzt müsst ihr auf YouTube wechseln, dass ihr es sehen könnt.
Ja, können wir einblenden. Ich fand trotzdem, aber dann werdet ihr alle lachen, weil es ist trotzdem halt immer noch Crap. Also es ist nicht produktready, aber ich glaube, da wird, also spätestens nächstes Jahr. Ich glaube aber, so wir haben so eine krasse Pace im Moment, die geben so Gas. Da kommt, selbst wir merken es ja dauernd. Also selbst ich, wenn ich mal 2 Wochen irgendwie im Tunnel bin und irgendein Projekt durchziehe, kommst du 3 Mal und sagst, hey, hast du das gehört? Und ich so, hey, was? Das ist halt immer so. Ja. Und deswegen glaube ich, aber ich glaube, Images werden jetzt spätestens nächstes Jahr wird es richtig durch die Decke gehen.
Okay, ich will dich hier festnageln.
Let's go.
Schaltet Snox Black Friday 2024 Facebook-Ads mit AI-generierten Bildern.
Produktbilder nicht, glaube ich
und
nicht.
Und Ads?
Why not? Glaub schon. Also, kann ich mir vorstellen. Also, wenn es Mood-Ads sind, auf jeden Fall. Wenn es Produkte drauf sind, glaube ich nicht.
Okay.
Aber das ist dann auch wieder Philosophie, weil dann musst du gucken, okay, muss das Produkt auf der Ad genau richtig sein?
Ja.
Dann glaube ich es nicht. Also, wenn wirklich jede Naht stimmen muss auf der Ad, dann nicht.
Meine Prediction ist, wenn das kommt, wenn die Bildgenerierung so gut wird, wird es den kompletten E-Commerce komplett verändern. Weil deine ganze Strategie, wie du Werbung machst, wird sich so dramatisch ändern, weil du hast ja unendlichen Content zur Verfügung. Und gerade sind Facebook-Ads, Media-Buying war früher das Thema, also wie stelle ich alles ein? Das wurde ja im Hintergrund schon von AI und Machine Learning so gut gemacht, dass man ja inzwischen Facebook-Ads einfach auf alle targetiert, weil der Algorithmus besser ist als man selber.
Ja.
Jetzt ist gerade die Kunst, den Content, also was spiele ich aus? Und wenn jetzt der zweite Part auch noch mit Machine Learning und AI so gut funktioniert, dass wirklich jedes E-Commerce-Unternehmen einfach eingeben kann, ich will eine Espresso-Tasse verkaufen, erstelle mir 20 verschiedene Ads, 10 davon Bilder, 10 davon Videos, das ist für mich insane. Weil dann werden die Karten wirklich nochmal komplett neu gemischt, weil dann ist Content kein limitierender Faktor mehr. Und wir geben gerade im Monat für Content-Erstellung bestimmt 40.000, 50.000 Euro aus. Und das ist bestimmt einer unserer Modes, sagt man, also Burggraben, wie wir uns von anderen unterscheiden, weil andere können sich diesen teuren Content nicht leisten. Aber wenn das Midjourney Version 10 für jeden verfügbar ist, in Bild- und Videoform, dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, was im E-Commerce-Markt wirklich abgeht.
Und das ist genau der Punkt, das sind wir wieder am Anfang, warum ich gesagt habe, ich will hierher und ich will hier anfangen, weil ich genau so im Probearbeiten schon dieses Bild skizziert habe mit, okay, da kommen KPIs rein, dann optimiert man so die Ads und wenn man das dann alles noch automatisiert, so ein System, das feiere ich ultra. Wenn du dann am Ende KPI-driven auch noch Ads generierst, wie crazy ist das eigentlich? Wenn du dann wirklich so, also du hast einen Input, so und so performen unsere aktuellen Ads und dann passiert es automatisch, dass der Ad-Manager irgendwie 10 Vorschläge kriegt für fertige Ads. Wie crazy einfach. Und die sind auch noch KPI-driven. Das ist krank.
Also, abschließend, Bilder und Videos wird das nächste große Ding. Weil ich glaube, dieses Jahr kommt ChatGPT 5 raus. Da werden wir beim Text so krass sein, da geht es fast nicht mehr besser. Also, man sagt ja jetzt schon, ChatGPT 5 wird wahrscheinlich limitiert werden, weil es zu spooky ist, was das Ding schon können kann. Und dann sind wir im Textbereich, sind wir dann schon, sage ich mal, so von der Entwicklungsstufe abgeschlossen, dass dann, glaube ich, auch von den ganzen großen Unternehmen es dann vor allem in Richtung Bild und Video geht, weil da ist richtig zu Geld zu holen. Auch bei uns, wir haben eine Texterin, aber wir haben quasi bestimmt 20 Leute, die sich direkt oder indirekt mit Bilder- und Videoproduktion beschäftigen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr spannend, wo da die AI-Reise hingeht. Leon, schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht.
Und dann sehen wir uns in Q4 und bin mal gespannt, ob wir die ersten AI-generierten Ads produziert haben.
Das wäre geil.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.